Beckmann. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Seminar, bei dem ich mein Bestes geben werde, meine innere Aufregung bei diesem wunderbaren Thema zu überbrücken. Das Thema ist das Herz Krishnas und natürlich ein sehr tiefgehendes Thema. In diesem Thema oder in dieser Lecture möchte ich etwas bewerkstelligen, was ich mir in dieses Notizbuch aufgeschrieben habe. Ich möchte euch ganz, ganz, ganz intensiv bitten, mit mir eine, sagen wir mal, spirituelle Reise zu unternehmen. Eine Reise, die sich um das Thema Anhaftung dreht. Schon im Jahre 1968 wusste Srila Prabhupada, dass die jungen Devotees, die vor ihm saßen, eine weite Reise vor sich hatten, nämlich ihre Anhaftung an die materielle Welt umzuwandeln und zu transformieren auf eine Anhaftung zu Krishna. Er sagte ganz inständig zu ihnen, ihr müsst eure Anhaftung für Krishna entwickeln. Fangt am besten jetzt gleich schon an. Es ist nichts, was sehr schwierig ist. Aber, er sagte sogar andersherum, jetzt habe ich mich versprochen. Er sagt, es ist etwas sehr Schwieriges. It is a very difficult job. Aber ich weiß, ihr könnt es schaffen. Jetzt habe ich ein paar aufrichtige Schüler hier. Sie sind im Vorgang der Entwicklung. Sie stehen am Anfang. Wisst ihr, sagt er, ihr könnt eure Liebe zu allem nur erdenklich Möglichen entwickeln. Aber Krishna-Bewusstsein, das ist etwas Natürliches. Krishna ist nämlich nicht jemand, der zu einer bestimmten Religionsart oder einer Sekte oder einer Institution oder Gesellschaft gehört. Krishna behauptet, ich gehöre zu jedem. Deswegen haben wir alle ursprünglich eine tiefe Verbindung mit Krishna. Wir haben sie einfach nur vergessen. Und wir versuchen euch jetzt den Vorgang zu geben, wie ihr euer ursprüngliches Bewusstsein wiederentwickeln können. Dieses Seminar, das Herz Krishnas, ist ein Seminar, was einen bestimmten Prozess lehrt, wie man seine ursprüngliche Anhaftung an Krishna entwickeln kann. Ich möchte euch bitten, dass ihr alle während dieses Seminars euch an drei Regeln haltet, die euch helfen werden, euer Krishna-Bewusstsein oder das Beste aus dem Seminar zu ziehen. Ich möchte euch bitten, mitzudenken. Ich möchte euch fernerhin bitten, mitzumachen, wenn irgendetwas, wir haben viele Mitmachsachen da. Und ich möchte euch bitten, von Anfang an, wo ihr in diesen Raum hineintritt, involviert zu sein mit der ganzen Persönlichkeit. Diese drei Dinge, mitdenken, mitmachen, involviert sein, also in die Tiefe hineingehen, werden euch helfen, das Beste aus diesem Seminar zu machen. Ich möchte auch eine kleine Tugend noch ankündigen, wobei ich mit sympathischen Lächeln auf Ananda Chaitanya schaue. Unsere angestrebte Tugend während des Seminars, Rangini übersehe ich in diesem Punkt, weil sie ein sehr zartes Wesen hat, ist Pünktlichkeit. Wir werden versuchen, die Tugend der Pünktlichkeit zu praktizieren, soweit wie das geht. Mal sehen, wie es überhaupt möglich ist. In der vedischen Zeit hat man vor der Wissensvermittlung eine kurze Meditation gemacht, die einem die Möglichkeit gab, tief in das spirituelle Thema einzutauchen, indem man sich über ein paar spirituelle Grundsätze der Wissensaneignung bewusst wird. Man hat das getan, indem man gechantet hat. Möge er uns beide beschützen, sowohl Lehrenden als auch Lernenden. Möge er uns beide nähren. Möge er es erlauben, dass wir gemeinsam mit großer Energie arbeiten werden, um die wirkliche Bedeutung der Heiligen Schriften zu erforschen. Mögen unsere Studien stark sein und auch effektiv. Mögen wir niemals miteinander streiten. Frieden soll sein, Frieden soll sein, Frieden soll sein überall. Ich möchte mein Seminar, dieses Seminar beginnen mit einer kleinen Meditation, zu der ich euch zunächst einmal eine Geschichte erzählen möchte. Ich muss auch achten darauf, dass ich in der Zeit bleibe, denn zu dieser Meditation spielt das Thema Zeit hinein. Ihr wisst, dass die Devotees, die anstreben, immer in Gedanken an Krishna vertieft zu sein, eine Frage stellen in ihrer Meditation. Was macht Krishna gerade? Mit gerade meinen sie tatsächlich den Zeitpunkt am Tage. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, nämlich der Zeit des Purvana Lila, die von 8.24 Uhr bis 10.48 Uhr geht. Und in dieser Zeitspanne macht Krishna etwas ganz Besonderes. Etwas, was in einer Meditationsanleitung über Krishna beschrieben wird, dem Krishna Bhavanamrita. Ich möchte euch ganz kurz Prabhupada zu diesem Thema vorlesen. Die Einwohner von Vrindavan meditierten ständig über Krishna. Krishna hat so viele Spiele ausgeführt. Krishna spielte auf seiner Flöte. Krishna scherzte mit uns und Krishna umarmte uns. Dies wird Lila Smarana genannt. Und von allen Vorgängen, um die Gemeinschaft Krishnas zu erhalten, wird Lila Smarana von den großen Gottgeweihten am meisten empfohlen. Selbst Sri Chaitanya genoss die Lila Smarana Gemeinschaft mit Krishna, als er in Puri lebte. Die Gottgeweihten, die die höchste Stufe des hingebungsvollen Dienstes und der Ekstase erreicht haben, leben jeden Augenblick in Krishnas Gemeinschaft, indem sie sich ununterbrochen an seine Spiele erinnern. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hinterließ uns ein transzendentales Schriftwerk, den Krishna Bhavanamrita, der voller Beschreibungen von Krishna-Spielen ist. Die Gottgeweihten können immer in Gedanken bei Krishna sein, indem sie solche Bücher lesen. Jedes Buch, das von Krishnas Lilas handelt, auch das vorliegende Krishna-Buch und unser Buch, die Lehren Sri Chaitanyas, ist ein wirklicher Trost für alle Gottgeweihten, die die Trennung von Krishna empfinden. Lasst uns jetzt sehen, was das Krishna Bhavanamrita uns für Trost spenden kann, wenn wir mit Krishna Gemeinschaft haben wollen. Diese Zeitspanne, über die wir gerne uns meditierend Gedanken machen wollen oder so reingehen wollen, ist, fängt damit an, dass wir die Kuhhirtenjungen erleben, die sehr ungeduldig sind, weil ihre Mütter sie mit großer Langsamkeit und sorgsam ankleiden. Und sie sagen, oh Mütter, warum haltet ihr mich jetzt noch zurück, indem ihr Tilak und andere Ornamente mir auferlegt? Was soll ich tun? Warum kann ich nicht aus dem Haus gehen? All meine Freunde treffen sich gerade mit Krishna in dieser Zeit. Mein Krishna, der ein Ozean von Liebe ist, wartet jetzt auf mich. Er schaut den Weg herunter, wann ich denn endlich komme, damit ich mit ihm in den Wald gehe. Die Mütter antworteten, Vatsa, warum bist du denn so aufgeregt? Ich will hier noch gerade den Stein der Beruhigung in dein Herz hereintut, um dich herumhängen. Und dann kommt noch ein Steinchen zu deinem Schutz, also es ist anscheinend ein bisschen Edelsteintherapie hier, um dein Handgelenk. Ich kann noch gar nicht hören, dass die Kühe bereit sind aufzubrechen, um in den Wald zu gehen. Und deine Freunde haben garantiert noch nicht ihr Zuhause verlassen. Warum bist du so unruhig? Wenn du losgehst und ungeschmückt bist, siehst du aus wie ein Bettler. Und deine Freunde, die mit Juwelen angezogen sind und goldenen Ornamenten, nachdem sie richtig von ihren Müttern gebadet sind, weil sie nicht so zappelig waren wie du, werden dich auslachen. Also so fängt das an. Hier sehen wir eine spirituelle Seele, die gerade noch in der Vorbereitung steckt und die einfach aufbrechen will, um Krishna zu treffen. Und ganz unruhig ist. Wenn immer ein kleiner Sound von draußen kommt, werden die mit der Kuhhirte Junge, der hier beschrieben wird, total unruhig und fängt an zu beben voll Ungeduld. Krishna aber, und hier hat die Mutter tatsächlich recht gehabt, schläft immer noch zu Hause, denn er hat eine lange Nacht gehabt in den Wäldern von Vrindavan, wo er mit seiner transzendentalen Flöte die Kuhhirtenmädchen zu sich gerufen hat. Ganz Vrindavan bereitet sich darauf vor, erstmal Krishna zu sehen, wie er aus seinem Haus herauskommt, und dann sich bereit zu machen, Krishna in den Wald zu schicken. Einige Diener nehmen Kristallkrüge mit klarem Trinkwasser, was sie Krishna reichen wollen. Andere tragen ein paar Sweets in einer goldenen Box auf der Schulter und halten diese Box so fest, wie man sein Herz festhält. Ein anderer hat diese leicht stimulierende Pan in einem Juwelengefäß mit sich. Krishna aber ist noch nicht sichtbar. Alle denken, Krishna schläft noch, aber das ist ein Fehler. Krishna ist in einer Höhle, dabei Nandagram, und ist mit Srimati Radharani zusammen. Schließlich kommt Krishna heraus, und so wie er in das Sichtfeld der Devotis trifft, werden die gebadet in der saphirähnlichen Ausstrahlung von Krishnas körperlichen Glanz. Ich setze mal hier ein. Als die Nachrichten, Mukunda ist bereit, in den Wald zu gehen, durch das Dörfchen ging und in die Ohrlöcher der Dorfbewohner kam, war das für sie, als würde die Sonne untergehen. Die Kuhhirtenjungen sagten, Freunde, holt die Kühe hervor, bringt sie auf den Pfad, der in den Wald führt, und seid nicht im Verzug. Wir werden ein bisschen mit Hari auf dem Govardhan-Hügel uns vergnügen. Wenn Krishna und seine Kuhhirtenfreunde durch das Dorf Vrindavan gehen, sind überall Brahmanas zu sehen, die sehr friedlich sind, weil sie ihren Sadhana ausgeführt haben. Sie segnen Krishna, indem sie Durbhagras in den Händen halten und sprenkeln ihn peaceful mit ein paar Wassertropfen, damit er glücksverheißenden Schutz hat, und chanten dabei den Rig Veda. Der alte Großvater von Krishna sagt seinen Kuhhirtenleuten: Nimm mich schnell, ich will Krishna sehen, irgendwie oder anders, so dass ich meine Augen noch ein bisschen besänftigen kann mit dem Nektar, der von dem lotusähnlichen Gesicht meines Enkelsohns strömt. Ohne ihn kann ich nicht leben. Also er ist anscheinend schon alt, er muss ein bisschen gestützt werden. Bringt mich schnell, ich will auch Krishna sehen. Eine Gopi gibt es, die unbedingt Krishna sehen will und dazu einen Seeturm besteigen müsste. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Seeturm ist, ein Watchtower. Die gibt es in Vrindavan, damit die ewig befreiten Seelen ein bisschen hochklettern können und von einer gewissen übersichtlichen Position Krishna betrachten können, wie er aus dem Wald kommt und so weiter. Aber da sie so sehr von Begierde überwältigt ist, kann sie nicht die Treppen hochsteigen, um auf den Aussichtsturm zu kommen. Und sie lamentiert und sagt: Was soll ich jetzt machen? Eine andere Gopi will aus dem Hause stürmen, um Krishna zu sehen, wie er die Straße von Vrindavan längs geht. Aber ihre Schwiegermutter hält sie auf. Die Gopi wird total intensiv. Sie sagte: Oh, hässliche Schwiegermutter, warum schreist du hier rum? Bin ich denn die Einzige, die aus dem Hause will? Schau dich um. Wo gibt es Frauen, die nicht aus ihrem Hause laufen wollen, um Krishna zu sehen? Und wo gibt es nur eine einzige Schwiegermutter, die sie stoppen will? Schau dich um. Krishna geht durch Vrindavan hindurch und der Glanz, der so aussieht wie ein helles Saphir, beleuchtet alle die Devotees. Nun, es gibt natürlich die Eltern von Krishna, Nanda und Yashoda, die ja sehr, sehr besorgt sind. Yashoda lamentiert: Warum musste Krishna in unserer Familie Geburt nehmen, der Familie von Kuhhirten? Er hätte besser seine Geburt in der Familie von Königen nehmen sollen. Jetzt muss er raus und bei quälenden Sonnenstrahlen die Kühe hüten. Das war unmöglich. Nun, um Krishnas Geschick ein bisschen zum Guten zu leiten, gibt Yashoda dann Unterweisungen. Balabhadra, Subhadra, Varana und andere Jungs, kommt jetzt zu mir. Ich will euch etwas sagen, das in eurem eigenen Interesse ist. Mein Krishna ist euer Freund und euer Leben. Wisset das wohl. Aber obwohl er so zart ist, ist er irgendwie zum Führer der Kuhhirtenjungen aufgestiegen. Und obwohl er sehr intelligent ist, ist er doch auch sehr unintelligent, weil er nicht weiß, wo seine Grenzen liegen, denn er ist so schwach. Er ist immer so unruhig und so kühn und brennt immer nach vorne. Deswegen bleibt um ihn herum und beschützt ihn. Er kann ja nicht kontrolliert werden von seinem Vater und auf seine Mutter und auf alle Höhegestellten gibt er nichts. Aber vielleicht hört er euch zu. Ich hoffe, dass ich euch nicht umsonst anflehe. Wenn ihr Kansas grausame dämonischen Diener seht, solltet ihr sofort von den Kühen weglaufen und sofort Zuflucht bei uns suchen. Und Osubal, Ujwal und Kokila und ihr anderen, spielt nicht so roh mit eurem Krishna. Gibt es keine anderen Spiele als Ruhespiele in der Welt der Männer? Also sie muss sich da auch auf den Fußball bezogen hat. Die Männer haben nur Ruhespiele. Hm. Und Oraktaka, Patraka und ihr anderen Diener. Jetzt will ich euch mal was über Krishna und Balarams Natur mitteilen. Hört gut zu. Wenn sie hungrig sind, sind sie sich nicht darüber bewusst, weil sie so ins Spiel vertieft sind, dass selbst dann, wenn ihre Kehlen trocken sind von Durst, sie sich nicht durstig fühlen. Yashoda kommt so in Ekstase, dass sie sich jetzt an ihren Ehemann Nanda Maharaj wendet. Was für ein grausamer Mann bist du? Während dein Sohn rausgeht in den Wald, bleibst du in deinem goldenen Palast? Und dann wendet sie sich an sich, und wie grausam bin ich? Wer geht jetzt raus, Kühe hüten, und ich kann es irgendwie noch aushalten. Und Krishna, der diese, sagen wir mal, liebenden Worte seiner Mutter hört, fängt an zu lächeln. Denn er sieht die Essenz, die Liebe dahinter, und er sagt, ganz demütig, Mutter, du hast nicht den Wald gesehen von Vrindavan. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten darin, die Kühe zu behüten. Das ist meine größte Freude. Wir spielen gerne im kühlen Schatten der duftenden Bäume im Wald an dem Ufer der Yamuna. Es bringt uns Spaß, unseren Kühen nachzulaufen. Ich habe auch gar kein Problem damit, die Kühe irgendwie zusammenzuhalten. Denn ich habe meine Experte neue Murali-Flöte mit mir. Dann flöte ich einfach und dann kommen sie schon. Und die Wege, die wir gehen, bereiten mir keinerlei Schmerzen. Denn es gibt die Chamara-Hirsche. Die fegen sie ja mit ihren Schwänzen. Und die Bäume, oh, die lassen Honig herunterregnen. Und der andere Hirsch, der lässt einen Moschusgeruch aus seinem Nabel entströmen. Und so sagt Krishna, alles ist super im Wald. Es gibt duftende Höhlen, es gibt Kunyas, dort pfeifen die Kukun, die Pfauen tanzen, die Bienen summen, Weins, die Sträucher haben ihre super Blumen, eine sanfte Brise weht und vom Govardhan-Hügel kommen laufend Wassermassen heruntergeregnet. Bei euch zu Hause gibt es nicht solche Freuden, wie ich sie im Wald von Vrindavan erfahre. Im Wald von Vrindavan kann ich mich sogar rasten legen mit großer Freude. Seid also nicht bekümmert. Daraufhin springt Madhumangal vor und sagt, die Früchte im Wald von Vrindavan schmecken so köstlich wie keine Sweets hier in Vrindavan. Lasst uns gehen, habt keine Sorgen. Und dann gehen sie also alle los. Während Krishna losgeht, schaut er mit den Augenwinkeln zu Srimati Radharani hin und durch Augensignale verabredet er sich für später im Wald von Vrindavan, eine Sprache, die Radharani sehr, sehr gut versteht und sehr gut spricht, denn sie signalisiert mit den Augen zurück, ich komme. Und dann macht Krishna noch geht er los und er hat einen Gedanken bei sich. Diejenigen, die mich lieben, fühlen sich traurig, wenn ich weggehe. Deswegen werde ich jetzt ihren Geist einfach mit mir nehmen. Und so werde ich im Wald von Vrindavan mit all meinen Devotees sein. Krishna denkt an seine Devotees und er nimmt ihre Gedanken mit sich. Das ist etwas ganz Besonderes an Krishna. Dass Krishna das Herz aus Gedanken an seine Devotees besteht, aus liebenden Gedanken. Und dass somit die Devotees in seinem Herzen sind. Ein bisschen später kommt eine Dienerin, die als Späherin von Radharani geschickt ist, Rupa Manjari, und sagt, Krishna, Krishna Radharani ist von der Trennung von dir so überwältigt, dass sie auf einem Blumenbett liegt und nur noch Krishna, Krishna, Krishna rufen kann. Du musst ihr Leben retten. Krishna nimmt seine Gelande gibt Rupa Manjari diese Gelande mit sich, um Radharani Trost zu spielen. In der Gelande ist er gegenwärtig in Form des transzendentalen Duftes, der seinem Körper entströmt. Und so rettet er Srimati Radharani. Gut, das war also das Krishna Bhavanamrita, ein Krishna-Vers. Wir werden jetzt dazu kommen, ein kleines Bild zu zeigen. Hari Bol Sita, du bist genau dort bei Krishna. Das ist genau wie du bist. Du bist okay, aber Madame Mohan, drehst du das Bild jetzt mal um. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Ein Bild, über das ich euch etwas vorlesen möchte. Dies ist ein Bild, was Krishna in dieser Zeit im Wald von Vrindavan zeigt. Könnt eure Augen jetzt in Krishnas wunderschöne Gestalt machen. Dies ist ein sehr schönes Bild. Also, das ist mein Lieblingsbild, was mich auf Reisen begleitet. Dann kann man es aus dem Bilderrahmen nehmen und irgendwo aufpinnen. Könnt ihr es alle sehen von euch aus? Über dieses Bild hat dieses Bild behandelt die Meditation der Gopis über Krishna. Krishna ist jetzt im Wald von Vrindavan, aber durch die Meditation sind die Gopis mit ihm zusammen. Ich möchte hier über den vom Nektar der Hingabe etwas vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, der Nektar der Hingabe ist endlich in Deutsch wieder da, aber mit einer total schönen Übersetzung und einer Aufmachung und Gliederung und so, der diesem Buch Genüge tut. Shukadev Goswami spricht zu Parikshit Maharaj und sagt, mein lieber König, ich werde zu beschreiben versuchen, wie die Herzen der Gopis von Gedanken an Krishna erfüllt wurden. Ihr könnt jetzt auf das Bild schauen. Die Gopis meditierten darüber, wie Krishna sich wie ein Tänzer kleidet und den Wald von Vrindavan betritt, wobei er den Boden mit seinen Fußspuren zeichnet. Sie meditierten über Krishnas Krone, die geschmückt ist mit einer Pfauenfeder, über seine Ohrringe und seine goldfarbenen, mit Juwelen und Perlen besetzten Kleider. Sie meditierten auch darüber, wie Krishna auf seiner Flöte spielt und alle Kuhhirtenjungen die Herrlichkeit des Herrn besingen. Das ist eine Beschreibung der Meditation, in die sich die Gopis zu versenken pflegten. Heilige Stein. Wir werden jetzt gleich diese Meditation machen. Ich möchte mit euch jetzt in euer Unterbewusstsein hinein ein paar sehr machtvolle Eindrücke legen, indem wir zunächst einmal diesen Meditationstext in Sanskrit chanten. Das Sanskrit ist hier auf dieser Tafel aufgehalten und die, die es nicht sehen können, die Tafel, wir haben es nochmal da hinten in einem weißen Blatt aufgeschrieben. Wir werden das jetzt dreimal chanten und dann werde ich es noch kurz erklären und dann werde ich eine Meditation mit euch machen. Eine Krishna-Meditation. Oh ja, ihr seid da. Varhapidam natavaravapu kanayokanikaram Varhapidam natavaravapu kanayokanikaram Vibradvasha kanakakapisham Vaijajantim chamalam Vibradvasha kanakakapisham Vaijajantim chamalam Rantran vino adara sudaya purayan gopa brindar Rantran vino adhara sudaya purayan gopa brindar Brindaranyam svapadaramanam pravishat kita kirti Brindaranyam svapadaramanam pravishat kita kirti Das erste Mal, wo ich über dieser Vers mir richtig auffiel, war in Rudra Prayag. Ich war auf einer Reise, die dokumentiert wurde in dem Buch Der Weg des großen Abschieds und hatte ein bisschen kühn mich in die Ganga-Fluten geworfen, wobei ich über die Überzäunung hinweg ging, weil ich dachte, Überzäunung sind für alte Männer und furchtsame Frauen, also so Umzäunungen. Das war so ein Fence, so ein Zaun in der Ganga. Und ich bin natürlich rauf und tschuhu in die Ganga. Plötzlich merkte ich, dass Mutter Ganga hier eine wilde Mutter war und mich also durcheinander spülte über und über. Und also mir war klar, sie wollte mich irgendwo ausspucken im Indischen Ozean. Da. Und dann fing ein fürchterlicher Kampf an. Haute mir auch meinen linken Fuß kaputt und irgendwie kam ich noch raus. Und als ich rauskam, ein bisschen erschüttert und ein bisschen demütig, kam so ein Brahmana, saß ein Brahmana da, der sah mich, der machte gerade seine Morgenrituale und fing an, diesen Vers so richtig schön zu chanten und da habe ich die Melodie gelernt. Wir wollen den nochmal chanten. Er trägt eine Faunfeder auf seinem Kopf. Blaue Kanikara-Blumen auf seinen Ohren. Ein gelbes Gewand so leuchtend wie Gold und die Vaijajanti-Gelande. So zeigt Lord Krishna seine transzendentale Form als der Größte unter den Tänzern, während er in den Wald von Vrindavan geht und diesen Wald verschönert mit den Zeichen in seinen Fußabdrücken. Krishna hat so den Zeichen des Blitzes, das Zeichen des Fisches, des Oktagons, einer Linie, die nach oben geht und so weiter. Und verziert so den Sand im Wald. Er füllt die Löcher seiner Flöte mit dem Nektar aus seinen Lippen und die Kuhhirtenjungen sangen seine Herrlichkeit. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, im Sanskrit heißt es Kanikara, das ist eine blaue Blume im Singular, aber es wird von Kanayo gesprochen, von zwei Ohren. Also muss man daraus schließen, dass Krishna manchmal die Blume vom rechten Ohr auf die linke, das linke Ohr setzte und dann wieder diese Blume, weil er dachte, ich setze jetzt mal aufs rechte Ohr, auf das rechte Ohr zurückschob. Und das zeigt, dass er sehr berauscht ist von seiner Jugend und unglaublich spielerisch von der Natur. Er hat sich eine Blume hierauf umgesetzt, die er so entsprechend der Situation rechts oder links trägt. Sehr spielerisch und sehr übermütig. Dann sagt er, Natavara ist mit Abstand der beste Tänzer, von dem selbst Shiva das Tanzen abgeschaut hat. Aber er hat das Tanzen gelernt von den fröhlich gurrenden Pfauen. Wir haben jetzt auch, also gerade Madan Mohan haben auch ihren eigenen Pfau da in diesem Gehege hinter dem Gästehaus. Den könnt ihr besichtigen. Nicht direkt ein Vrindavan Pfau, das merkt man daran, dass wenn man näher kommt, ein gewisser Geruch dort gegenwärtig ist. dann Krishna nimmt er mit einer anmutigen Gestik seine Flöte zum Mund hin und spielt nicht auf der Flöte, das wäre falsch. Krishna füllt die Flöte erst einmal mit Nektar, den Nektar seiner Lippen. Und dann denkt er, die Flöte besteht aus Bambus und ist eigentlich nicht in der Lage, diesen Nektar zu halten, weil sie eben tote, leblose Holz ist. Dann sagt er zur Flöte, gib den Nektar bitte raus und schütte ihn in die Ohren der Bewohner von Vrindavan. Und so geht dann aus der Flöte heraus ein Nektarstrom, der zuerst die Ohren und dann den Geist der Gopis in Schwingung und Begeisterung bringt. Gut. Wir wollen jetzt versuchen, eine kleine Meditation zu machen. Ich hoffe, ihr seid nicht müde. Nein. Wir werden eine kleine Musik auflegen, und dann werde ich versuchen, euch ein bisschen zu entspannen. Und dann möchte ich euch bitten, über diese Themen, ich werde den Vers noch einmal anders vorlesen, und dann möchte ich euch bitten, etwas entstehen zu lassen, während ihr den Vers hört. In der Meditationspraxis lässt man Bilder kommen, indem man zunächst einmal den Geist ganz ruhig schaltet und ganz beruhigt. Und wir werden das jetzt machen. Ich möchte euch bitten, euch zuerst hinzusetzen, also so aufrecht zu setzen, wenn ihr bitte so gut seid. Ja. So heißt lauter, so heißt leiser. Mhm. Vielleicht wollt ihr euch so ein bisschen rütteln, oder wie man rütteln sagt man nicht, strecken. Wir werden versuchen, über eine gewisse Straße in unser Unterbewusstsein zu kommen. Wenn das für diejenigen, die noch nicht oft meditieren, ein bisschen schwierig ist, kein Problem, nicht aufgeben. Ich spiele mich gerade ein mit Radha Sundari, die ich in meiner Soundtechnik drin ist. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu einem Ort, der dir heilig ist. Vielleicht willst du dich hinsetzen ans Ufer der Yamuna, ein Fluss, der sehr mit Krishna verbunden ist, oder der Ort, der dich anzieht, ist der Govardhanberg, wo Krishna seine täglichen Spiele ausführt, oder der See, der immer golden schimmert, der Radha-Kund. Es ist wichtig, dass du in deinem Geist einen Schauplatz aufbaust, eine Bühne, auf der deine Meditation stattfindet. Es ist nicht wichtig, wo und wie, aber es ist
ist wichtig, dass du nicht in Deutschland oder in Frankfurt oder in wo auch immer bist. Erinnere dich an die Szene, wie Krishna das Dorf von Vrindavan verlässt. Er geht in den Wald von Vrindavan, mit den wunderschönen Kadamba-Bäumen. Er ist begleitet von fröhlich ausgelassenen Jungen. Die Kühe sind vor ihm. Trägt ein Ornament mit Pfauenfedern auf seinem Kopf. Eine blaue Kanikara-Blume ist auf seinen Ohren, die er hin und her schiebt, je nachdem, wie es am besten ist. Er hat ein gelbes Gewand, das so leuchtend ist wie geschmolzenes Gold. Und er trägt eine Vajrajanti-Girlande aus 5 verschiedenen Arten von Blumen, die ihm bis zu den Knien herunterhängt und schwenkert. Shri Krishna ist sehr fröhlich. Er tanzt übermütig und geht so in den Wald von Vrindavan, offensichtlich total in Glückseligkeit vertieft, jetzt im Wald sein zu können. Schau in deinem inneren Auge auf die Fußspuren, die er im Staub hinterlässt. Sehe die Eindrücke. Und jetzt sehe in deinem inneren Auge, wie er anmutig die Flöte nimmt und sie zu seinen Lippen führt. Und wie er dann die Löcher dieser Flöte mit dem Nektar, der aus seinem Herzen, dem Nektar der Liebe, der aus seinem Herzen über seine Lippen in die Flötenmusik geht, erfüllt. Sehe in deinem inneren Auge, wie sich die Kuhhirtenjungen um ihn versammeln und seine Herrlichkeiten besingen. Jai Shri Krishna, Jai Muli Manohar. Jetzt nimm einige tiefe Atemzüge und komm wieder auf deinen Sitzplatz zurück. Oder streck dich vielleicht ein bisschen, bis du soweit bist, die Augen zu öffnen.
Hare Krishna, das war eine Meditation, die ich zum ersten Mal am Berge von Giriraj Govardhan in Vrindavan machte, unter der Anleitung von unserem Burijam Prabhu, einem guten Freund von mir. Da war es natürlich sehr, sehr schön, weil die Klänge, die man so hörte, Pfauen waren und meistens Papageien und manchmal die klappernden Hornhufen der Kühe, die vorbeiging, war alles sehr Udipan-mäßig, etwas, was einen anregte im Geiste. Doch der Devotee kann auch in Deutschland versunken sein in Krishna, indem er einfach ab und an bewusst denkt, über Krishna nachdenkt und dazu einen Schauplatz, einen innerlichen Schauplatz aufbaut, eine Bühne sozusagen, im Inneren des Herzens, wo er Krishna einfach einlädt. Krishna hat diese unglaubliche Eigenschaft, dass über ihn nachzudenken gleichbedeutend damit ist, einen heiligen Pilgerort zu besuchen. Das heißt, man wird einfach durch den Gedanken an Krishna wie bei einem Besuch auf einem Pilgerort spirituell ermächtigt und spirituell erfüllt. Man muss das vielleicht ein bisschen üben, und dazu besuchen wir ja solche Seminare. Hare Krishna. Ich bin somit zur ersten Pause gekommen. Wir werden jetzt 15 Minuten pausieren, das heißt bis 20 Minuten nach 11 Uhr in dieser Uhr. Zur Erleichterung wird unsere Seminarassistentin Radha Sundari dann so 3 Minuten vor der Pause, vor Pausenende mit diesem Klang durch das Haus gehen, dann habt ihr noch 3 Minuten, um zu kommen. Und wenn ihr zu spät kommt, macht das auch nicht besonders viel. Aber das sollte man nicht sagen. Also ich will damit die Schärfe aus dieser Ankündigung herausnehmen. Bitte versucht, rechtzeitig zu sein.